Es begann als ein harmloses Abenteuer. Nach dem Fußballtraining beschließen 12 Jungs und ihr junger Trainer, noch einen Ausflug zu machen. Sie steigen auf ihre Räder und fahren zu einer Höhle, die sie schon oft erkundet haben. Beim Eingang lassen sie Fahrräder und Taschen stehen, schalten ihre Taschenlampen ein und steigen hinab in das kühle, faszinierende Labyrinth aus Stein. Doch was sie nicht ahnen, der Monsunregen, der in dieser Region erst Wochen später erwartet wird, setzt schlagartig ein. Sturzbäche fließen den Berg hinab und ergießen sich in das Höhlensystem. Das Wasser steigt unaufhaltsam. Um nicht zu ertrinken, müssen die Jungen und ihr Trainer immer tiefer in das Innere des Berges flüchten. Sie weichen Schritt für Schritt zurück, bis sie schließlich auf einer kleinen, schlammigen Felsplattform stranden. Kilometerweit im Inneren des Höhlensystems. Dort verharren sie, Stunden, tagelang. Ihre Taschenlampen erlöschen und Finsternis umschließt sie. Die Kälte kriecht in ihre Knochen, der Sauerstoff wird knapp. Der Hunger beginnt an ihnen zu zehren. Sie sitzen in der Falle, abgeschnitten vom Rest der Welt in völliger Finsternis. Bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihren Tod zu erwarten. Vielleicht kennen manche von euch diese wahre Begebenheit. In Thailand ist das passiert. Und ich finde, sie ist ein gutes Bild für unsere Situation. Wir sind auch gefangen in der Finsternis. Auch wir sind abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Wir sind konfrontiert mit der Tatsache, dass wir sterben müssen. Es ist unausweichlich. Unsere Umstände lassen kein anderes Ende zu. Und doch ist da auch in uns und in dieser Welt diese Hoffnung. Vielleicht wird jemand kommen, der uns rettet. Das ist die Situation, in der die Menschheit sich befindet. Die Situation, in der jeder von uns sich befindet, bevor Gott beschließt, Mensch zu werden. Mit dem Ziel, uns zu befreien. Er macht sich auf den Weg mitten hinein in die Finsternis. Er riskiert sein eigenes Leben, um uns aus der Tiefe heraufzuholen. Zurück an das Licht, zurück in das Leben zu bringen. Neun quälend lange Tage sitzen die 12 Kinder und ihr Trainer in dieser absoluten Schwärze. Bis das Unmögliche geschieht. Das Wasser bricht sich und das Licht von Helmlampen durchschneidet die Dunkelheit. Zwei Rettungstaucher haben sich durch die lebensgefährlichen, schlammigen und überfluteten Engpässe zu ihnen durchgekämpft. Haben sie nicht aufgegeben, haben sie gefunden. Und die ersten Worte, die ihnen zusprechen, ist: Ihr seid nicht allein, da sind viele. Wir werden einen Weg finden, euch hier rauszuholen. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. So spricht Jesus. Ich hatte vor kurzem eine Bibelstunde mit Dominik Scholze. Und in dieser Stunde haben wir mit der Frage gerungen, warum musste Jesus sterben? Wir hatten in den Stunden zuvor schon erarbeitet, dass einer der Gründe, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, der war, dass er uns durch sein Leben und auch seine Worte zeigen wollte, wie Gott wirklich ist, wie Gott zu uns steht, wie sehr er uns liebt. Jesus beschreibt das unter anderem in Johannes 17, 22 und 23. Dort sagt er: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Und im Kapitel 14, Vers 9 sagt Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Seit Adam und Eva haben wir Angst vor Gott. Wir fühlen uns nackt, er ruft uns, doch wir verstecken uns. Diese Angst gründet auf den Vorurteilen und Lügen, die der Widersacher seit Tausenden von Jahren gegen Gott verbreitet. Und diese Angst, diese Vorurteile gegen Gott sind das größte Hindernis für unsere Befreiung. Es vergehen weitere Tage, bis ein waghalsiger Rettungsplan gefasst wird. Der Plan ist lebensgefährlich. Für die Taucher ebenso wie für die Kinder. Doch es ist der einzige Weg, der in die Freiheit führt. Nach draußen durch die kilometerlangen, überfluteten und tückischen Tunnel. Keiner der Jungen ist ein geübter Taucher. Einige können noch nicht einmal schwimmen. Würden diese Kinder versuchen, aus eigener Kraft und bei vollem Bewusstsein durch das dunkle Wasser zu tauchen, würden sie in Panik geraten, sich gegen ihre Retter wehren und unweigerlich ertrinken. Gott liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und um uns das begreiflich zu machen, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Das war eines seiner zentralen Anliegen, weil er gewusst hat, unser verlorenes Vertrauen in Gott muss wiederhergestellt werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diesen Rettungsplan Gottes für uns überhaupt annehmen können. Wenn diese Kinder in dieser Höhle den Tauchern nicht ihr Leben anvertraut hätten, wären sie niemals in die Situation gekommen, auch nur eine Hoffnung auf Rettung zu haben. Die Realität der Menschheit ist, dass wir in dieser Höhle gefangen sind. Der Sauerstoff geht uns langsam aus. Wir steuern unweigerlich auf den Tod zu. Und wie diese Kinder können wir uns nicht selbst aus dieser Situation befreien. Aber es kommt noch etwas erschwerend dazu. Etwas, das unsere Situation noch tragischer macht. Mit uns in dieser Finsternis ist jemand. Jemand, der es nicht gut meint mit uns. Jemand, der in dieser Finsternis gefangen ist. Dessen aktives Interesse es ist, uns bei sich zu behalten. Ja, mehr noch, er hat ein legitimes Anrecht darauf, dass wir ihm gehören. Ich spreche natürlich von dem Widersacher Gottes, vom Satan, dem Verkläger der Brüder. Er spielt sich nicht nur als Herrscher dieser Welt auf, er ist es. Er ist der Fürst dieser Welt. In 2. Korinther 4, Vers 4 wird er sogar Gott dieser Welt genannt. Er ist ein Diktator, in dessen Herrschaftsbereich wir uns begeben haben. Damals im Garten Eden, als wir kollektiv als Menschheit entschieden haben, auf die Schlange zu hören, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und bis heute im Leben von jedem von uns, die wir seinen Prinzipien folgen. Die Menschheit lebt in Rebellion gegen Gott, sie folgt ihren eigenen Begierden, sie lebt aus einem Zustand von Angst und Mangel. Getrennt von Gott müssen wir für uns selbst kämpfen. Wir suchen Anerkennung und Macht. Oder wie es 2. Timotheus 3, Verse 2 bis 4 beschreibt. 2. Timotheus 3, die Verse 2 bis 4. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn wir das Wort Sünde hören, dann denken wir dabei oft an diese konkreten moralischen Verfehlungen, wie hier in dieser Liste aufgezählt. Und doch sind das nur die Früchte eines viel tiefer liegenden Problems. Sünde ist nicht einfach eine Handlung. Sünde ist eine versklavende Macht. Sünde ist ein Krebsgeschwür, das uns von innen her zerstört. Sünde ist ein Zustand der Gefangenschaft in diesem Herrschaftsgebiet des Widersachers Gottes. Und diese Herrschaft, diese Krankheit können wir nicht aus eigener Kraft heraus besiegen. Das ist der Grund, warum unsere äußerlichen Werke, selbst wenn sie noch so schön erscheinen mögen, uns niemals retten können. Um gerettet zu werden, gibt es nur einen einzigen waghalsigen Weg. Die Kinder müssen die Kontrolle völlig abgeben. Die Retter treffen eine extreme Entscheidung. Sie werden den Jugendlichen starke Beruhigungsmittel verabreichen, die sie in einen tiefen, koma-ähnlichen Schlaf versetzen. Man wird ihnen Vollgesichtstauchmasken anziehen, sie wie in einem Kokon verschnüren und zwischen ihnen und den Tauchern ein Seil befestigen. Jeweils ein Taucher wird jeweils ein Kind hinter sich her durch die Dunkelheit ziehen und so in Sicherheit bringen. Die Kinder müssen sich völlig in die Hände derer begeben, die den Weg durch das Wasser kennen. Sie müssen ihnen ihr Leben anvertrauen. Sie müssen ihr Leben loslassen. Warum musste Jesus sterben? Weil der Tod der einzige Weg in die Freiheit ist. Es gibt keinen anderen Weg, frei zu werden, als durch den Tod zu gehen. Für diese Kinder gab es keinen anderen Weg. Sie mussten fast buchstäblich sterben und durch dieses Wasser getragen werden. Was für ein stärkeres Bild für den Tod kann es geben, um aus dieser Höhle befreit zu werden? Es gibt in der Bibel viele verschiedene Texte, viele Bilder und Gleichnisse, die dieses Ereignis beschreiben. Und vielleicht einer der stärksten prophetischen Texte findet sich im Buch Jesaja in Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53. Dieser Text beschreibt den Knecht Gottes, den sogenannten Leidensknecht, der stellvertretend für uns stirbt. Aber das Problem, wenn wir diesen Abschnitt lesen, tun wir das manchmal geprägt von einem bestimmten Gottesbild. Ich glaube, manche von uns Christen tragen eine Brille im Blick auf diese Ereignisse, die im Widerspruch stehen zur Offenbarung von Jesus Christus selbst, die geprägt sind durch Geschichte, durch Tradition, durch Vorstellungen, die nicht aus der Bibel kommen. Es ist diese Vorstellung eines zornigen Gottes, der die Übertretung seines Gesetzes bestrafen muss. Eines Gottes, der ein Gesetz gegeben hat, das mehr oder weniger willkürlich ist. Und weil wir es übertreten haben, muss es eine Strafe dafür geben. Diese Strafe muss Jesus für uns übernehmen. Und dadurch wird dieser Zorn Gottes gestillt. Viele Christen haben diese Vorstellung. Vielleicht auch wir. Und wir lösen diese innere Spannung, diesen ja fast gewissen Widerspruch, dann damit auf, dass wir sagen, Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. Und das kommt hier irgendwie zusammen. Mir scheint, dass viele Übersetzungen von dieser Perspektive geprägt sind. Auch geprägt sind von einem römischen und mittelalterlichen Rechtsverständnis, das sie auf Gott projizieren. Wenn wir in Jesaja Kapitel 53 einige Verse lesen, und ich habe mir das in verschiedenen Übersetzungen angesehen, dann finden wir diese Prägung. Zum Beispiel heißt es hier, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, den Vers 4 in Jesaja 43. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Und im Vers 5 heißt es dann, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Vers 4 und der Vers 5 bilden einen Widerspruch. Im Vers 4 lesen wir lesen davon, dass es unser Missverständnis war. Es heißt, er hat unsere Krankheiten auf sich genommen, er hat unsere Schmerzen getragen, aber wir hielten ihn für von Gott gestraft, geschlagen und niedergebeugt. Was heißt das? Wir haben gedacht, das, was Jesus da erlebt, ist eine Strafe. Aber das war sie nicht. Und so sehen wir im Vers 5 dieses Wort, das übersetzt wird, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Dieses Wort wird an keiner einzigen Stelle sonst in der Bibel mit Strafe übersetzt. Nur hier. Das Wort bedeutet eigentlich Erziehung, Disziplin, Korrektur, etwas richtig zu stellen. Was darin zum Ausdruck kommt, Jesus durchlebt einen Prozess am Kreuz, einen Prozess, an dem etwas richtig gestellt wird, an dem etwas korrigiert wird. Ein Heilungsprozess von etwas, das falsch und krank ist. Dieser Begriff hier, dieses Wort, das hier vorkommt, wird auch oft im Zusammenhang mit medizinischen Situationen verwendet. Wie beispielsweise das schmerzhafte Einrenken eines Knochens. Oder vielleicht in unserer heutigen Situation eine Chemotherapie. Das ist die Strafe, die Jesus auf sich nimmt. Eine Wiederherstellung und eine Richtigstellung von etwas, was ganz falsch und verkehrt ist. Und auch diese Beschreibung, er ist um unserer Vergehen willen durchbohrt, trifft, glaube ich, den Punkt nicht ganz. Hier steht eher etwas in der Richtung, infolge unserer Rebellion ist er durchbohrt. Es ist also eigentlich unser Handeln, das ihn durchbohrt. Wir sind es, die ihm diese Schmerzen zufügen. Wenn wir den Vers 8 lesen, dann lautet dieser in der Elberfelder Übersetzung, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Hier ist die Andeutung der Auferstehung. Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Wieder wird Strafe übersetzt. Und wieder steckt auch hinter diesem Begriff ganz etwas anderes. Was Jesus getroffen hat, was Jesus wie geschlagen hat. Der Begriff, der hier steht, wird im Normalfall verwendet für eine Krankheit, eine Plage. Jesus ist von einer Plage, von einer Krankheit befallen worden oder hat sich von dieser Krankheit befallen lassen. Und dadurch haben wir Frieden. Es ist keine Strafe. Jesus ist wie ein Arzt, der sich mitten hinein in eine Leprakolonie begibt und der dort andere von ihrer Krankheit heilt. Das ist etwas, was bei Lepra eigentlich fast nicht funktioniert. Aber bei Jesus ist es, wie wenn er hinkommt und durch seine Anwesenheit diese Krankheit von den anderen wegnimmt und auf sich nimmt. Das beschreibt Jesaja. Aber diese Krankheit, dieses tief sitzende Problem, das die Menschheit hat von Anbeginn dieser Welt, diese Krankheit hat Jesus nur äußerlich getroffen. In seinem Herzen, in seinem Inneren, in seinem tiefsten Wesen hat ihn das Misstrauen gegen Gott, das Böse, die Finsternis niemals erreichen können. Er blieb ohne Schuld, er war ohne Sünde. Er hat sich niemals verführen und versuchen lassen, gegen Gott zu sündigen. Er blieb wie unangetastet in seinem Inneren. In Vers 10 von Jesaja 53 lesen wir dann schließlich Folgendes. Jesaja 53, Vers 10, auch wieder Elberfelder. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Gott hat es gefallen, Jesus zu zerschlagen? Vielleicht auch nicht die beste Übersetzung. Er will, dass sein Sohn leidet? Ich glaube nicht, dass das ganz so zu verstehen ist. Und doch steckt in diesem Begriff, der mit Gefallen übersetzt wird, eine tiefe Absicht, ein Wollen, eine Entscheidung, der feste Entschluss für eine schwierige Sache. Es ist der feste Entschluss gewesen von Gott, dass Jesus zerschlagen wird und Leid auf sich nimmt. Wieso hat Gott diesen Entschluss gefasst? Wieso hat er sich in diese Situation hineinbegeben? Wieso haben der Vater und der Sohn beide Ja gesagt dazu, dass Jesus ganz und gar zerschlagen würde? Wie kann ein Vater freiwillig so etwas seinem Kind antun? Ich glaube, das ist die Frage im Zentrum von Ostern. Das ist das große Rätsel und auch das Wunder, das damals am Kreuz geschehen ist. Die Kinder begeben sich in die Ohnmacht. Sie legen ihr Leben in die Hände der Taucher. Dann beginnt der gefährliche Weg durch das Wasser. Die Retter nehmen die verschnürten Körper, tauchen ab und kämpfen sich mit ihnen durch das pechschwarze Labyrinth, gegen reißende Strömungen und durch enge Felsspalten. Die Kinder spüren nichts von der tödlichen Wucht der Flut und sehen die Finsternis nicht, die sie umgibt. Sie ruhen tief und geborgen, getragen von denen, die den Ausweg kennen. Nach endlos scheinenden Stunden extremer Anspannung durchbricht die Rettungsmannschaft schließlich die Wasseroberfläche und erreicht den Höhlenausgang. Die Kinder schlagen ihre Augen auf und atmen frische Luft. Die erdrückende Finsternis liegt hinter ihnen. Sie erwachen zu einem neuen Leben. Sie sind zurück im rettenden Licht angekommen. Und Warum hat Jesus das auf sich genommen? Warum hat Jesus das für dich durchgemacht? Weil er wusste, dass der Anspruch, den Satan über unser Leben hat, dass diese Herrschaft, diese Sklaverei, diese Krankheit, in dieser Höhle zurückbleiben würde. Warum müssen wir mit Jesus in der Taufe sterben und wieder auferstehen? Warum müssen wir wie diese Kinder symbolisch und fast buchstäblich sterben, von Jesus durch diese Erfahrung hindurchgezogen werden? Weil das Böse und der Tod dadurch seine Macht über uns verliert. Satan herrscht über den alten Menschen. Satan herrscht aber nur in dieser Höhle dort unten. Und er muss dort bleiben. Er kann uns nicht durch den Tod hindurch begleiten. Er kann uns nicht mehr verfolgen. Satan herrscht über den alten Menschen, der dort unten sitzen bleibt. Aber er herrscht nicht mehr über uns. Weil wir eine neue Schöpfung sind. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind eine neue Menschheit, über die der Widersacher niemals wieder einen Anspruch erheben kann. Wir sind Brüder des letzten Adam, Jesus Christus. Und wir werden seinem verherrlichten Leib bei der Wiederkunft gleichgestaltet werden. Ja, äußerlich gesehen sehen wir noch so aus wie vor unserer Rettung. Aber in unserem Inneren sind wir frei von der Krankheit, frei von Angst und Scham und Tod. Römer Kapitel 6, Verse 3 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Alle 12 Kinder und ihr Trainer wurden aus der Finsternis befreit. Erst später erfuhren sie, dass einer der Taucher bei dem Versuch, sie zu retten, sein Leben gelassen hat. Wegen seinem Einsatz und dem Heldenmut vieler anderer sind sie frei. Und sie werden nie wieder in diese Höhle zurückkehren. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Und das, was uns in dieser Geschichte berührt, was Jesus Christus für uns und für diese Welt gemacht hat, das ist ebenso wahr. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es ist vollbracht. Das ist Ostern. Amen.